herzlich willkommen zur ersten Videofolge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Für mich ist heute ein ganz besonderer Tag, denn es ist nicht nur die erste Folge in 2026, sondern auch das erste Mal, dass ihr mich mit Video seht. Für alle, die neu dabei sind, stelle ich mich kurz vor. Ich bin Arzt, Unternehmer und vor allem jemand, der unglaublich neugierig ist und ständig versucht, seine Gesundheit besser zu verstehen. Ich teste vieles an mir selbst, manchmal mehr als Gutes, aber immer mit der Frage im Hinterkopf, wie können wir langfristig gesund bleiben? Wie gesagt, wenn ihr mich noch nicht kennt, werdet ihr schnell merken, wenn es um Gesundheit geht, dann kann ich ein kleiner Nerd sein. Und für meine erste Folge in diesem Jahr habe ich mir deswegen jemanden Gleichgesinntes eingeladen, der sich selbst als echten Nerd bezeichnet.
Experte der Woche.
Bei mir ist heute Thor Nguyen. Thor gehört zu den spannendsten Köpfen, wenn es um Zukunft, Technologie und neue Gesundheits- und Lifestyle-Trends geht. Er verbindet wie kaum ein anderer strategisches Denken mit einem tiefen Verständnis für Popkultur und die Themen der nächsten Generation. Und genau darüber sprechen wir heute. Natürlich mit einem besonderen Fokus auf Longevity und die Frage, wie wir wirklich länger gesund leben können. Thor, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns austauschen können. Jetzt bezeichnest du dich als Nerd. Ja, und ich würde dich gerne als erstes fragen, was heißt das? Weil wenn man sich einen Nerd vorstellt, ja, und das aus den Filmen so kennt, dann ist das jemand mit einer Hornbrille, die in der Mitte gebrochen ist und dann ist mit Tape der Steg quasi nochmal geklebt, ein Hemd an, wo der oberste Knopf zu ist, und du siehst überhaupt gar nicht aus wie ein Nerd.
Ich versuche das mal als Kompliment zu
Das ist so. Du siehst aus wie aus einem quasi Hollywood-Film, ja, der klassische asiatische Supervillain.
Okay, ja. Das nehme ich auf jeden Fall als Kompliment. Also Villain feiere ich total. Aber um dir darauf eine Antwort zu geben, ich glaube, ich gebe da unterschiedliche Bilder. Ich glaube, das Bild, was du auch beschreibst, ist auch so ein bisschen das Bild, was mich jahrelang auch angetrieben hat. Ne, auch genau mit diesem Bild sprechen von diesem, ich sage jetzt mal, Simpsons Comic Bookstore Typen, ja, oder den in Anführungsstrichen Kellerkindern, die irgendwo bei sich zu Hause oder bei Mama noch wohnen und Counter-Strike spielen. Das ist natürlich das, was oft damit assoziiert worden ist, und es ist natürlich auch so, das ist ja so ein bisschen, was ich manchmal erzähle, dass der Begriff Nerd in gewisser Weise auch polarisierend ist oder zumindest war, weil ich auch viele damals, als ich die Firma Jungformat Nerd gegründet habe, auch ein bisschen gegen den Namen gewehrt haben im Jungformat Partnerkreis. Aber dass das auf jeden Fall heute ganz anders ist, ne? So viel als Spoiler vorweg. Was ist erstmal Nerd für mich? Nerd ist für mich jemand, der sich überproportional gut in einem Thema auskennt, Haken dran, aber, und das ist für mich das viel Entscheidendere, der auch überproportional doll emotional investiert ist. Ja, also das, was du beschreibst, hat natürlich auch Bilderassoziationen von Gaming, von Fantasy, von Science Fiction, ne, was auch andere Leute Geek beschreiben. Und das ist aber eigentlich gar nicht so falsch, denn für viele dieser Leute, die Star Wars und Star Trek Fans sind, ja, ist das auch Religion. Ja, die sind so emotional investiert in diesen Themen. Und diese Emotionalität, die gibt es ja in ganz vielen Bereichen des Lebens. Das können auch Sneakers sein, das kann Gesundheit sein und Longevity. Es gibt auch Longevity-Nerds. Und das sind für mich eigentlich zwei elementare Bestandteile. Du kennst dich gut aus, du bist emotional investiert. Und das Dritte, und das ist für mich eigentlich immer fast so der ganz klare Faktor, dass du Nerd bist, du kannst deine Klappe nicht halten. Ja, wenn jemand etwas sagt, musst du deinen Beitrag dazu geben, weil jemand etwas Falsches sagt, dann muss es korrigiert werden. Also bei dir wäre es irgendwas, was vielleicht nicht evidenzbasiert ist. Ja, dann musst du sofort sagen, ja, also aber. Ne? Und das ist aber genau diese Energie und diese Emotionalität, klar, ne, die kam ursprünglich, als ich sag mal, meine Karriere begonnen hat, stark wirklich aus diesen, ich sag mal, Nischenthemen. Ja, wie eben Gaming, wie Trading Cards, wie japanische Popkultur. Und warum ich aber nicht so aussehe wie ein Nerd, wie man sich eigentlich vorstellt, hat einen ganz einfachen Grund. Es gibt mittlerweile einfach sehr, 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 sehr viele von uns. Ja, alleine Gaming ist ja mittlerweile ein 185 Milliarden schwerer Markt. Also nur für alle Leute, die gerade zuhören und diese Zahl nicht einordnen können. Das ist 4 bis 5 Mal so viel wie der Fußball. Ne, quasi macht. Also wird in Deutschland, nur in Deutschland alleine, wird mehr für In-Game-Items, also digitale Güter, die du in Videospielen kaufst, ausgegeben, als die erste und zweite Bundesliga zusammen an Umsatz macht. Und deswegen müssen wir alle auch unterschiedlich aussehen, weil wir viel zu viele sind. Wir können nicht alle die gleichen Karohemden tragen, ja, weil wir eben mittlerweile eben auch Männlein und Weiblein und ganz, ganz wichtig, in allen Altersklassen zu finden sind. Ja, also wenn du dir gewisse Nerd-IPs wie Game of Thrones anguckst, Star Wars, Marvel, Batman, ja, dann wirst du sehen, das gibt's in allen Altersklassen. Ja, es gibt
im Kita. Ja, also ich oute mich. Ja. Also wirklich riesen Star Wars-Fan, großer Star Trek-Fan. Ich habe alles gesehen, was Star Trek gibt, an Star Trek quasi im Universe, wenn du so möchtest. Es gibt großer James Bond-Film, jeden Film gesehen, nicht nur einmal. Ja, ich bin auch ein Nerd.
Siehst du, und wenn wir jetzt anfangen würden, darüber zu sprechen, ob Rogue One, ja, oder The Last Jedi der beste Film wäre, wir würden sofort emotionalisieren. Ich sehe schon in deinem Gesicht.
Ja, absolut. Mein Blutdruck geht hoch.
Ja, genau. Und das ist für mich Nerdismus. Nerdismus ist eigentlich, wenn du so willst, Passion, Leidenschaft und in der höchsten Stufe auch eine Glaubensgemeinschaft. Mhm. Ja?
Ist so. Jetzt, um wieder zurückzukommen zum Thema, bevor wir uns im Nerdtum verlieren. Du beobachtest ja Trends und Zielgruppen und das machst du seit vielen Jahren sehr genau. Wenn wir jetzt den Blick auf Gesundheit werfen, was siehst du, wie hat sich der Trend oder der Markt verschoben, wenn es Richtung Gesundheit geht?
Wenn ich es in einem Satz sagen würde, dann wäre es folgender: Gesundheit ist jetzt ein bisschen cool. Ja, Gesundheit hat jetzt auch Status und Strahlkraft. Wenn ich vor 10 Jahren an Gesundheit dachte, denke ich erstmal an Krankheit. Na, da haben viele Leute gar nicht mehr über Gesundheit halt gesprochen. Ne? Da war ja sowas wie Prävention, ja, so das neue heiße Ding. Und mittlerweile ist das eben ersetzt worden, ja, durch Begriffe wie Longevity. Ja, durch Geräte, Visualisierungen und Communities und Tribes, ja, rundum, ne, Geräte wie Aura oder Whoop, ja. Wenn ich mir jetzt durch meinen LinkedIn-Feed genau durchscrolle, sehe ich 30% Spotify Wrapped Results, ne, das habe ich dieses Jahr gehört, das war mein Lieblingspodcast. Ich sehe aber mindestens genau die gleiche Menge an Whoop Wrapped, ne, mit quasi diesen da. Deswegen, das ist für mich der große Wandel. Gesundheit ist jetzt ein bisschen cool, ne? Ist ein bisschen sexier, als was es vielleicht vor 10 Jahren gewesen ist. Und innerhalb dieser Coolness gibt es unterschiedliche Strömungen, die ineinander greifen, ja? Die witzigerweise, das ist das, was ich immer bei sowas am allerspannendsten finde, wenn du so quasi kulturelle Paradigmenwechsel siehst, wo sich auf einmal Communities treffen und überlappen, die sich vorher spinnenfeindlich waren. Ja, also ich sage jetzt mal, die Esoteriker, ja, mit ihrer ganzheitlichen Medizin, die einen haben es dann integrative Medizin genannt, die anderen haben es Ayurveda, TCM und sowas, ne, so, da sind jetzt so Leute drin, da sind da so diese Spa- und Wellness-People auf einmal mit so drin, ja, aber auch Techies und Tech-Bros, also es ist ein bisschen peinlich, aber ich kann das ja sagen, wir sind ja hier unter uns, ja, aber die Anzahl an Menschen, mit denen ich Krypto gemacht habe, und NFTs getradet habe, die jetzt auch im Longevity-Bereich unterwegs sind, ne, ist irgendwie die Überlappung 70% oder sowas. Ne? Also Technology ist auch irgendwie mit drin. Ja. Und dann auch Ärzte, Mediziner und Wissenschaftler. Und das ist etwas, was neu ist. Unterschiedliche Communities, ich nenne es ja mal Stilgruppen, verschmelzen gerade miteinander. Ne? Mhm. Und dadurch entsteht ein komplett neuer Cocktail, den es aus meiner Sicht vorher in dieser Form noch nicht gab.
Du hast es den Begriff schon genannt, Longevity. Was bedeutet Longevity für dich persönlich?
Darauf gibt es 3 Antworten. Eine persönliche, eine kulturelle und eine business-kapitalistisch-kommerziell getriebene. So, ja. Für mich persönlich heißt es natürlich, nicht unendlich zu leben, ja, und vor dem Tod wegzulaufen. Sondern wie viele andere auch, ist Longevity für mich vor allem der Versuch, die Ambition und das Mindset, den gesunden Teil des Lebens wertvoll zu verlängern, ja, also die sogenannte Healthspan, ja, zu extenden und daraus das meiste zu holen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Leute dann immer denken, es hat ja irgendwas, das ist ja nur in der Zukunft denken. Da sage ich ja, das ist zum einen, ne, rückwärts denken, was will ich mit 80, 85 noch können? Und das hat sicherlich viel damit zu tun, dass ich meine Enkelkinder, falls ich dann Enkelkinder haben sollte, ja, mit denen fitte Sachen machen kann. Es ist aber auch ganz, ganz viel im Hier und Jetzt zu sein. Ne, das ist, was viele Leute nämlich immer so, du opferst jetzt alles, ja, damit du in Zukunft vielleicht lange leben kannst. Nein, für mich hat Longevity auch eine Lebenseinstellung, eben auch wirklich bewusst mich zu fragen, was esse ich, was tue ich, wie bewege ich mich, ne, wie bin ich mental gesund. Das ist quasi die persönliche Antwort. Die kulturelle Antwort für Longevity ist für mich, dass es eigentlich mehr oder minder die Antwort auf die Multikrisen unserer Zeit ist. Mhm. Ja. Du kannst der krasseste DAX-Level-CEO der Welt sein. Du hast keine Ahnung, was Trump nächste Woche macht. Du weißt nicht, was in Brasilien abgeht, was in China abgeht und Co. Ne? Oder die nächste Pandemie kommt in die Ecke. Wir haben einen komplett krassen Kontrollverlust, wie ihn eigentlich schon oder vielleicht noch nie, den wir gerade erleben. Ja. Und deswegen ist Longevity für viele Menschen die Rückbesinnung zu dem Kleinsten, was sie kontrollieren können, nämlich ihren Körper und ihre Gesundheit, um selbstwirksam zu sein, ja, und ein bisschen auch Eskapismus, to be honest, ne, in dieser ganzen Multisorgenwelt, Spa, Kryotherapie, Sauna, Soundbathing, ist einmal ganz kurz vergessen, ne, dass draußen eigentlich imaginäre Kometen einschlagen. Und die dritte Antwort, ne, die wirtschaftlich-kommerzielle Antwort ist, dass Longevity auch einfach faktisch ein neuer Markt ist. Ja, es ist einfach, ja, ein Segment, ein Sektor, in den man investieren kann, in den du Produkte launchen kannst, ja, und da geht's ab. Und deswegen sind das für mich eigentlich drei Sachen, die Longevity auch ausmachen.
Ist es so, dass deine Motivation sich mit meiner deckt? Ich möchte auch mit meinen Enkelkindern, sofern ich welche habe, aktiv spielen können, alleine oder selbstständig vom Boden aufstehen können, ohne dass mir jemand hilft. Also mein Leben auch selbstständig würdevoll begleiten, bei voller geistiger und körperlicher Fitness. Das ist das Ziel oder die Ambition. Ob es dann 120, 110 Jahre werden oder auch nur 90, das ist zweitrangig. Aber so lange als möglich bei voller Gesundheit. Viele junge Menschen schauen ein bisschen anders drauf. Die schauen sich dieses Longevity-Thema, wenn man das als größeren Kosmos mal betrachtet, eher aus der Performance- und Wellbeing-Seite an oder Perspektive an. Was glaubst du, was ist tatsächlich relevant für die quasi jüngere Generation?
Es ist immer schwierig, von der jüngeren Generation zu sprechen. Ich verbiete das ja ehrlicherweise in meiner Firma, ne, in der ich ja jetzt noch ein paar Tage Geschäftsführer bin. Ich sage immer so, wir dürfen nicht in Generationen sprechen, wir dürfen nicht das Wort Zielgruppen in den Mund nehmen, wir müssen von Stilgruppen sprechen, weil genau du oft erstaunt wärst, wie viel eine 51-jährige Frau in einem Allnatura mit einer Yogamatte auf dem Rücken mit einem 21-Jährigen gemeinsam haben können, obwohl beide soziodemografisch komplett unterschiedliche Leben führen. Die eine in der Villa vielleicht, die andere in der WG. Ne? Aber vielleicht lesen beide die gleiche Michelle Obama-Biografie, machen die gleiche Mindfulness-Übungen, ne, und gehen gerne ins gleiche Yoga-Studio. Also Alter ist eigentlich ein relativ schlechter Indikator dafür, ne, welche Wertehierarchien du hast. Aber es gibt natürlich, ich sag mal, generations- und dekadenbedingt, ne, statistische Sachen, wo etwas, ne, eher prävalent ist und etwas eher weniger prävalent ist. Und bei der Jugend ist es natürlich so, dass sie in, ne, Multikrisen gerade aufwachsen. Die sehen das halt, ja, aber vor allem natürlich auch, ich sag mal, so ein Social-Media-Konsum haben, den du und ich jetzt in dieser Form, als wir Jugendliche waren, natürlich nicht hatten, ja. Und da liegt natürlich in der Natur der Sache, und da können die auch echt nichts für, dass Social Media auch ein Medium ist, was eben auch Performance-Kultur halt bejubelt, ja, und ins Schaufenster stellt, ne, 5 Hacks, damit du schöner aussiehen kannst, 7 Hacks, damit dein Magen und dein Gut-Feeling besser wird und sowas, ne, und dann natürlich auch sehr, sehr viel Content, schöne Bilder, Reformer, Pilates und Co. Was das dahinterliegende Gefühl aber ist, wenn ich sagen würde, was ist es, was die Jugendlichen eigentlich wirklich wollen, dann ist es so, wie es in jeder Jugend immer schon war, Sense of Belonging, ja, Zugehörigkeit, ja, Teil von etwas zu sein. Also das Schlimmste, was Jugendlichen passiert, und das war noch nie anders, als ich klein war, als sogar wenn ich meine Kita-Kinder angucke, ist ausgeschlossen zu sein. ja, und Teil eines Tribes, einer Bewegung, einer Community sein, sei es der Reformer Pilates Club, ja, oder ein Reddit-Forum, ja, wo es über Blutwerte genördet wird, ist halt. Und das ist für mich eher das, ne? Man muss immer, wenn man versucht, irgendwie als Marke, als Unternehmen mit jungen Menschen zu interagieren, vor allem auch als Gesundheitsunternehmen, muss man überlegen, okay, was sind vielleicht aspirative Communities, mit denen ich diese Leute im Stück weit auch erreichen kann. Ne? Was ist, ne, das hört sich ein bisschen doof an, aber ich finde, jetzt ist die Zeit, wo man auch so rüber reden darf und kann und sollte. Wie kann ich Medizin, wie kann ich Gesundheit als Lifestyle positionieren? Mhm. Und das ist einfach ein neuer Lifestyle. Früher gab es die Skater, die Goth-Leute, ne? Die Pokémon-Card-Lifestyle-People wie mich, okay? Und heute gibt es eben auch eben Gesundheit als Lifestyle. Und ja, da ist was Performantes dabei. Und ja, man muss da sehr aufpassen. Aber Jugendliche, die sich zu etwas zugehörig fühlen, die nicht einsam sind, und das ist ja auch ein Longevity-Thema, ne? Einsamkeit ist ja, ja, einer der größten Faktoren für, ne, Sterben. Das ist doch erstmal was Gutes. Deswegen, so würde ich es sehen.
Ja, naja, die Technologie entwickelt sich ja immer weiter, und gerade wenn wir das Beispiel der Jugend, ich versuche es nicht zu verallgemeinern, nehmen, aber wenn ich sehe, was meine Kinder so spielen, dann geht es immer um die Streak aufrechtzuerhalten. Die Snap-Streak darf nicht abreißen.
Total.
Und ist ganz, ganz wichtig. Und ich muss meine Ringe schließen an meiner Uhr jeden Tag, und damit ich die Streak am Leben halte. Und ich glaube, da hilft uns Technologie schon ein Stück weiter in Richtung Habit Forming, also sprich also gute Gewohnheiten zu bilden. Wo siehst du denn in letzter Zeit neueste technologische Errungenschaften, die dich besonders interessieren oder wo du sagst, das hilft sehr?
Also das, was du beschrieben hast, ist eigentlich das Wichtigste, was ich sehe, ehrlicherweise. Ne? Man spricht da ja von Gamifizierung, ne? Gamification der Dinge. Und es ist genau das. In dem Moment, wo du etwas spielerisch inszenierst, ne? Ein Streak, ne? Eine Quest, ja, hast du eigentlich eine ganz andere psychologische Kraft, die du freisetzen kannst. Ne? Einen Ring voll machen, den Balken hochziehen, ne? Eine Woche komplett durchziehen. Und das ist für mich im Kern eigentlich erstmal Human Design. Und das ist das Witzige. Die Leute fragen mich mal, Ton, was ist das technologisch Wichtigste? Was ist das krasse Backend, was wir brauchen? Dann sage ich so, Leute, eigentlich reden wir von allen Sachen, die gut sind, vor allem von eins, von einem guten Interface-Design. Ein gutes Interface. Deswegen ist Aura cool, deswegen ist Whoop cool, deswegen ist Polar Loop scheiße. Ja? Weil Polar Loop, das ist so ein anderes Band, was ich auch jetzt benutzt habe, sorry, ne, warum Anti-Werbung, sieht aus wie ein Medizinbuch aus 2001. Mit viel Liebe 2001. Ja? Weiß mit irgendwelchen Balken und Diagrammen und sowas, ja. Und Whoop und Aura sehen aus wie Videospiele. Das ist ganz, ganz wichtig. Und für mich ist es entscheidend, so zu denken. Wenn du dir vorstellen würdest, dass du der eigene Held, die eigene Heldin, der eigene Champion oder der Videospielcharakter deines eigenen Lebens bist und alles, was du im Bereich Longevity, Prävention und Gesundheit machst, dazu beiträgt, deinen Charakter hochzuleveln, ja, mit kleinen Quests, ja, wie 5000 Schritte pro Tag, ne? Eat the Rainbow, 30 Pflanzenpunkte die Woche essen, ne? Quest, Side, Achievement, Badge. Dann schaffst du es den Leuten auf spielerische Art und Weise, Gesundheit näher zu bringen. Und das ist das, was ich gerade beobachte, dass die Leute verstanden haben. Deswegen eingangs, ne, was sehe ich? Ne, Gesundheit kann jetzt auch cool sein. Gesundheit kann jetzt auch mal Spaß machen. Weil so wie ich Gesundheit kennengelernt habe und ich komme aus einem Ärztehaushalt, ne, beide Eltern Ärzte, war Gesundheit immer irgendwas mit Restriktionen. Ja, mit Nebenwirkungen und Risiko. Also du bist ja auch, ne, Arzt, ja, geht ja immer um Risiko, Nebenwirkungen, ja, und Vorsicht und sowas, ja. Und das ist so ein bisschen meine Mission in dem ganzen Kontext. Neugierde, Exploration, ne, im offenen Herzen an die Sachen halt ranzugehen, also im Sinne von, ne, offen sein für Innovation. Und ich glaube, das ist der größte Hebel, Dinge spielerisch zu machen. Da braucht's kein Open AI, Ja, da braucht es kein Gemini, ja, und fette Server, ja, es braucht keine Roboter, auch wenn wir darüber nachher bestimmt auch noch sprechen, wie die Medizin der Zukunft aussieht. Aber es braucht vor allem zu sagen so, hey, wie kann ich das einfach mal in Fun machen?
Ja, es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, den du da nennst. Und wenn ich versuche, Gesundheitskommunikation mal größer zu denken, ja, dann ist es wirklich so, dass häufig mit Verboten gearbeitet wird, ja, oder mit Warnhinweisen. Ja, Rauchen ist tödlich, Rauch macht impotent und so weiter. Ich beobachte aber auch viele Jugendliche, die gerade ganz viel vapen, ja, was nicht besser ist. Also es ist eine andere Form des Rauchens. Ja. Jetzt hast du auch schon viele Kampagnen gemacht und erlebt. Wie würde denn aus deiner Sicht eine gute Kampagne aussehen, ja, wenn ich die breit ansetze, um möglichst viele Menschen zu erreichen, ja, und das Positive hervorzuheben. Ja, also dieses, ich sehe viel Junkfood-Konsum, ich sehe viel Rauchen, Vapen, weil das einfach der Geschmack nicht nach Zigarette schmeckt, sondern nach irgendwie einem komischen Fruchtbonbon, extrem künstlich, aber nicht mehr so aggressiv wie quasi die Zigaretten damals. Was kann ich denn machen, um das ein bisschen zu drehen?
Also mit hoher Wahrscheinlichkeit, indem du es nicht wie eine klassische Kampagne denkst, ne? Mhm. Also Printanzeige, ne? Autoform, Bushaltestelle-Motive, ne? Dieses, wir sprechen mal zu euch, macht das doch mal besser, ne? Liebe Menschen, ne? Das ist schwierig. So wie es immer schon gewesen ist, ob das jetzt bei jungen Menschen, Generationen, auch in meinem Alter, was funktioniert am besten? Vorbilder. Vorbilderinnen, ne, um hier auch an der Stelle den Gender-Versuch zu machen. Das heißt Vorbilderinnen, ja wahrscheinlich, ne, also Role Models, ja. Und ja, es gibt eine große Fraktion in der Medizinwelt, die belächeln diese ganzen Medfluencer, ne, und sagen, das ist irgendwie Quatsch, ne, und das ist irgendwie Borderline und Co. Und dann sage ich so, okay, pass mal auf. Wir haben hier zwei Gattungen von, ich sage jetzt mal, ne, Menschen. Die einen haben Fachwissen, ne, aber keine Sichtbarkeit. Ja, und keine Reichweite. So, ist ja schön, dass ihr irgendwie in einem Vorlesungssaal, ja, und Dissertationen macht, ne, und Journaling Papers, lalala, etc., ja, sehen 17 Leute, ja. Und dann gibt's Leute, die haben Sichtbarkeit. So, und jetzt entsteht da irgendwie etwas, was so in der Mitte ist oder sowas, ne, Mediziner, so wie dich, ja, oder wie meine Co-Host Anne Latz, ja, die beides haben. Sichtbarkeit, ne, eine Voice und Co., die Themen eben, ne, preach what you're praying oder, ne, also, ne, walk the talk mäßig das machen, das ist doch erstmal was Gutes, ja, also ja, quasi mit Vorbildern arbeiten, ne, die richtigen Gesichter auswählen, ja. Weitere Influencer, also man wäre erstaunt, wie viele Gamer extrem auf ihre Gesundheit achten, ja, wie also Counter-Strike-Spieler, jetzt mal ein ganz krasses Beispiel zu nehmen, das sind alles echt durchtrainierte Typen teilweise.
Fitte Menschen.
Ja, ja, fitte Menschen, weil du brauchst einfach auf einem, also wenn du um 1 Million Euro Preisgeld spielst, ja, ja, ey, meinst du, du schläfst nicht mit Schlafroutine, ne, meinst du, du bist nicht körperlich ausgelastet, Quatsch. So, also ich würde immer über Creators, Influencer, Gesichter und Role Model gehen, weil so kommst du in den Alltag. Was machen aber eben viele der Konzerne, Pharmakonzerne, Medizinkonzerne, die machen dann eine Sonderbeilage in der Zeit, ja, ja, mit 24 Seiten und du machst das auf und das sieht aus wie das Deutsche Ärzteblatt, was ich von meinem Vater von früher kenne, wo ich so, jetzt bist du schon in der Zeit, neben dem Zeitmagazin, was wunderschön gestaltet aussieht und du gehst trotzdem auf 99% weißes Papier, ja, Schriftgröße 11, 12 Arial, ja, und zeigst irgendwelche Leute in Kitteln so, das sieht nicht cool aus. Und das wäre für mich etwas, was ich halt verändern würde. Digitaler werden, Creator, Influencer, ne, und mit Vorbilder eben das, ne, machen zu lassen.
Ja, vielen Dank. Also, guter Hinweis. Ich hoffe, es hört jemand zu, der staatlich organisiert ist und Gesundheit und Prävention vielleicht ein bisschen größer und anders denken kann. Jetzt haben wir es schon angerissen, in der Longevity-Szene sehen wir immer mehr datengetriebene Prävention. Du trägst einen Whoop, ich trage einen Whoop. Meine Streak ist seit, keine Ahnung, wie viel tausend Tagen, also seit über 3 Jahren trage ich dieses Gerät und habe es kaum, also ich glaube, ich kann es an einer Hand abzählen, wann ich es abgenommen habe. Mhm. Aber das Schöne ist, du kannst es beim Tragen laden und damit wirklich ununterbrochen Daten sammeln. Jetzt bin ich Daten-Nerd oder Geek, ja, und liebe Daten. Wie schaust du da drauf? Ja, und gibt es irgendwelche Biomarker? Ihr habt in eurer letzten Folge oder einer eurer letzten Folgen auch Biomarker definiert, was ein Biomarker ist. Ja, vielleicht belasse ich es bei der Frage und dann kommt ein Follow-up.
Puh, also ich antworte jetzt für mich und weil ich geistig die liebe Anne neben mir sitzen habe, antworte ich für sie auch, ne? Also ich würde ja sagen, Daten sind super wichtig. Ich liebe Daten, ich bin ein Daten-Nerd. Ja, ich spiele mit Daten. Daten motivieren mich. Anne würde jetzt sagen, die Bahne, falls du zuhörst, ne? Wichtiger ist, auf den eigenen Körper zu hören, in sich hineinzuspüren. Ja, morgens aufzustehen, nicht auf das WUP-Ergebnisse zu gucken, ja, und selber zu scoren, wie gehe ich in den Tag hinein, wie fühle ich mich, ne, und aufs eigene Körpergefühl zu stärken. Und wahrscheinlich, und deswegen haben wir den Podcast, ist ja auch beides richtig, ja. Die Wahrheit ist aber, jeder Mensch braucht andere Motivatoren. Du kannst, ich habe zwei Töchter, ja, beide werden komplett anders motiviert. Das ist, ich, also wir fragen uns auch manchmal ehrlicherweise, wie kann das sein, dass diese Kinder eigentlich Geschwister sind? So, ja. Und deswegen können Daten für viele Menschen extrem motivierend sein, wenn sie eben attraktiv gestaltet sind, wie ein Videospiel zum Beispiel, ne, und wo du eben auch selber gucken kannst, ne, wie finde ich hier Casual-Effekte und nett. Und da ist jetzt natürlich eben extrem viel kreativer Spielraum. Du kannst es in Punkten machen, in Quests. Du kannst sagen, ich habe einen Bronze-Buddy, einen Silver-Buddy und Gold-Buddy, so wie es bei Duolingo zum Beispiel ist. Ne? Die erfolgreichste Sprache-App der Welt, auch total gamifiziert. Du kannst mit Farbcodes arbeiten und mit Smileys oder sowas, ja. Aber ich glaube, und das ist für mich wichtig, alles, was Seeing is Believing stimuliert, hilft, ja. Ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommen wird, aber wahrscheinlich, ne? Also in ein paar Monaten wird
es. Erste.
Okay, cool. Dann wird es noch viele Monate sein oder so. Wir sind gerade dabei, etwas zu machen, wo wir zum Beispiel sagen, hey, wir gamifizieren etwas im Nahrungsergänzungsbereich, ja, und versuchen über Visualisierungen Stützmittel zu geben, damit du denkst, ah, okay, so sieht das dann aus, wie man, keine Ahnung, Vitamin D3, ja, hochgeht und Co. Und das ist total wichtig. Was natürlich nicht sein darf, ist, dass du gar nicht auf deinen Körper hörst, ne, und halt quasi nur noch so blind nach Daten optimierst, weil dann passiert das, was im Marketing auch oft passiert, dann kreierst du sogenannte Vanity KPIs. Ja, du optimierst einfach die ganze Zeit einen Bereich weiter, ne, TikTok Reach oder sowas, ja, und bist eigentlich nur noch dabei zu optimieren, du hast eigentlich vergessen, was dein eigentliches Ziel ist, irgendwann. Und das ist total wichtig. Aus meiner Sicht, finde ich, sollte jeder Mensch, das ist auch schon ist auch wirklich mein Plädoyer und Anne würde mir, glaube ich, auch zustimmen, zumindest einmal eine Nullmessung machen. Ne? Blutwerte, ne? Dann eben, wenn Biomarker angeht, ja, dann, ne, das, was einen vielleicht gerade anspricht, ne, im Bereich Bio-Age, das sind, ne, Griffkraft, ja, ich gehe gerne zu E-Gym und mache dort meinen Mobilitätstest, wie flexibel bin ich, ne, wie krass kann ich pumpen, ne, das sind so krasse Maschinen, auch mit Gaming-Design, das mache ich zum Beispiel gerne und klar, dann gibt es natürlich Möglichkeiten, in so Kliniken wie die Yes und Co. zu gehen, ne, oder ich kenne hier auch jemand, der auch in diese Richtung, ne, ja, Großes plant, ja, finde ich total wichtig, dass man dann auch zu dir geht, ne, und diese Nullmessung mal macht. Ne, man braucht einmal quasi eine Grundbilanz. Und dann ist jedem aus meiner Sicht frei überlassen, das einmal im Jahr zu checken oder alle zwei Jahre. Aber diese Nullmessung ist extrem wichtig.
Mhm. Ja. Es gibt ja verschiedene, ich sag mal, Longevity-Pfeiler. Mhm. Du hast sie schon angesprochen, Schlaf, Ernährung, Krafttraining, Supplemente, Medikamente, Fasten, Stressmanagement. Wenn du von oben drauf schaust und du beschäftigst dich jetzt auch seit einiger Zeit mit dem Thema, welcher Pfeiler ist für dich besonders wichtig? Sag nicht alle.
Okay, boah, das ist also wahrscheinlich der wichtigste, weil der schwerste wäre für mich Stressmanagement, mentale Gesundheit. Ne? Ich glaube, wenn du das in den Griff bekommst, und überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür halt hast, ergeben sich die anderen Sachen von alleine oder zumindest leichter, weil du zumindest, ich mal so eine Awareness dafür hast, ja, und auch mentale Kapazitäten, dich diesen Themen zu widmen. Ich glaube, viele Leute robotern so, ne, vor sich hin und spüren sich gar nicht mehr. Und die ganze, ich sag mal, die ganze Übung von Longevity ist ja auch, mit sich selber in Verbindung zu treten, ja. Und da ist bei ganz vielen Menschen einfach, weißt du, wie so ein USB-C-Kabel, was sich nicht verbindet, ne, oder so ein HDMI-Kabel, du findest irgendwie die Source nicht die ganze Zeit, so. Und deswegen würde ich schon sagen, das ist das Wichtigste. Und so bin ich auch ehrlicherweise in diese ganze Thema Longevity reingekommen, erst später über Tech, aber tatsächlich über Atemübungen, Meditation und Journaling, ne, weil ich eben auch beruflich an einem Punkt war, letztes Jahr, Q4 2024, wo ich auch gemerkt habe, boah, ey, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ist das sehr, sehr hart, sehr, sehr anstrengend. Ne? Es geht sehr an die Substanz von vielem, was ich mache. Wie selbstwirksam bin ich eigentlich? Und ich bin ja damals zu dieser witzigen Erkenntnis gekommen. Und das ist aber eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung, ehrlicherweise, dass ich gemerkt habe, wenn ich 15 Stunden mehr in meine Firma investiere, dann steigere ich den Umsatz vielleicht um 3 oder 4%. Ne? Und EBIT mache ich kaputt, weil ich bin so ein Künstler und Kreativer. Ich arbeite noch mehr. Wenn ich eine bessere Idee habe, dann schmeiße ich auch alles um, was es schon gibt. So, ne? Also ich bin wirklich ein Pain für so kaufmännische Konstrukte. Und dann habe ich mich überlegt, was passiert denn, wenn ich 15 Stunden die Woche mehr in meine Gesundheit oder meine Familie oder meine Ehe reinstecke? Lifetime Value, ja? Aber wie viele Manager und Managerinnen kennst du, die sich eingestehen würden, dass sie gar nicht mehr so viel beitragen, gerade in diesem Punkt, wo die Firma steht? Und das hat viel mit Selbstreflexion zu tun, ne? In sich hineinzuhören und sich zu spüren. Und das wäre für mich, auch wenn ich Tech und sowas liebe, ist es aber tatsächlich komplett Low-Tech, ja? Sondern es ist halt einfach ein Buch, ne, und ein Stift, ne, oder Coaching oder Therapie und Meditation. Aber das ist für mich, glaube ich, fast das Wichtigste.
Ja, für mich ist der Schlaf, sage ich immer wieder, weil für mich alles mit gutem Schlaf anfängt. Wenn ich schlecht geschlafen habe, dann esse ich schlecht, dann bin ich nicht so resilient, was Stress angeht. Ist die Lunte kurz, wie man so schön sagt. Und von daher, also wenn ich eins rauspicken müsste, dann wäre es definitiv Schlaf.
Finde ich eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, auch sehr, sehr gut, weil ein guter Schlaf die Basis ist, um alles eigentlich im Leben zu leisten. So,
genau.
Ne? Finde ich auch gut. Dann vielleicht, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich vielleicht dann letztendlich vielleicht 1,4% auch zu Schlaf tendieren. Okay. Weil mit dem Schlaf kannst du besser meditieren, ne? Ja. Und besser reflektieren. Du hast mehr Kraft, dich den Dämonen auseinanderzusetzen. Also vielleicht hast du recht.
Ja. Jetzt ist ja so, dass einige Wissenschaftler, also besonders aus den USA, sagen, dass wir so in 10 bis 20 Jahren die sogenannte Longevity Escape Velocity sehen. Ja, also sprich, aufgrund Neuerungen in der modernen Medizin, das können Medikamente sein oder andere Verfahren, erleben wir für jedes Jahr, was wir leben, mehr als ein weiteres Jahr dazu. Heute scheint die Schallmauer so bei 125 Jahren zu liegen. Glaubst du, ich weiß, dass du es nicht weißt, aber glaubst du, dass wir das jemals sehen werden, diese Longevity Escape Velocity?
Also ich weiß es tatsächlich nicht. Da fehlt mir jegliche Fachkompetenz zu. Ja. Aber ich bin vom Grundtyp her, könntest du mich mitten in der Nacht wecken und mich das fragen, würde ich sagen, ja. Ne? Ich bin ein It's Possible-Typ. Ja. Ne? Also das ist ja übrigens das große Problem und die Herausforderung von vielen Ärzten und Ärztinnen, die eigentlich sehr, sehr viel zu sagen hätten, die sehr progressiv auch denken, aber die so geschult sind, dass man nur etwas sagen kann, wenn es zu 100% validiert ist. Ne? Sogar wenn es 99% ist oder 92% oder sowas, tendiert man eher nochmal mal ein bisschen abzuwarten und zu schweigen und zu relativieren, bevor man es sagt. Ja, ich komme ja aus dem Business. 82%, mega geil. Erfolgschance, let's go. So, ne? Und das ist so ein bisschen, wo ich manchmal glaube, dass wenn ich so richtig auch mit Ärzten und Ärztinnen spreche, dass viele Leute sind viel progressiver, als man denken würde, ne? Viel offener, ja, die haben nicht so einen Podcast wie du, aber die trauen sich das noch nicht so kommunizieren, ne, weil sie so sozialisiert sind, ja, dass man diese Frage, die du jetzt gestellt hast, das erstmal relativieren würde mit Skepsis, ja? Und dann irgendwo between the lines würde man raushören, die finden das schon interessant und glauben dran, ja? Dieses Stigma habe ich nicht. Ich bin der crazy Typ bei uns im Podcast, ja? Deswegen sage ich ja, binär, ich glaube dran.
Sehr gut. Wie glaubst du denn, dass sich die Gesundheit jetzt in der nahen Zukunft durch KI oder Personalisierung, Home-Lab-Testing, wie wird sich das verändern? Also was, welchen Einfluss wird künstliche Intelligenz auf unsere Gesundheit und Gesundheitswesen haben?
Vor alles, ne? Also ich wüsste jetzt gar nicht, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ja? Also alle, also das ist, keine Ahnung, bin jetzt schon relativ das Kind meiner Eltern, 39 Jahre zum Stand heute. Und Dokumentation, also das, was die hassen am Arzt sein, ist ja immer noch das Gleiche, was halt einfach insane ist. Ne? Also meine Eltern hassen 1:1 genau noch die gleichen Sachen, die sie vor 15, 20 Jahren gehasst haben. Also ich glaube, alles im Bereich Dokumentation, ne? Patientenakte, Informationsaustausch, so that's a given. So, ne? Also das muss sich verändern. Und da will ich jetzt gar nicht so einen großen Rant aufmachen, aber es braucht tatsächlich eine große Kommunikationsaufklärungsmaßnahme, wie Deutsche über Datenschutz nachdenken. Ja, das kann nicht sein, dass die Leute hier und da so eine große Angst haben, ne, und da 74 Millionen Steine in den Weg legen, während sie alles bei Google eingeben, während sie alles bei ChatGPT eingehen, ja, und während sie im Schnitt kostet der Durchschnittsbriefkasten in Deutschland 70 Euro. Ja, da ist eine Kreditkarte drin, da ist mein Führerschein letztens drin gewesen, sowas, ja. Weißt du, wir reden hier von Firewalls und Cybersecurity und sowas, ja, und alle haben einfach, ich gehe hin mit so einem Hammer, ja, und dann habe ich einfach deine Kreditkarte, ja, und all deine Informationen, so. Also wir haben ein komplett kontextloses Verständnis von, was sind Daten, was ist Datensicherheit, was ist der Trade-off. Deswegen, da mal den lieben Herr Dr. Professor Werner zu zitieren, ne, Tod durch Datenschutz. Ja, glaube ich fest dran. Aber jetzt, um gar nicht so negativ sein und so ein Rant. Also in meiner Vision wird es erstmal viel weniger Krankenhäuser geben, ne, weil viel mehr zu Hause gemacht werden kann. Ne, also Telemedizin, ne, wird natürlich ein großes Thema sein. Ambulante Systeme, ne, wo Spezialisten halt gewisse Sachen für Surgery oder sowas halt machen, ja, die dann eher wie so nice Shops sind, ja, wie so Starbucks oder sowas, in die du halt reingehend Sachen machen kannst, ne, super convenient, alles miteinander verbunden. Das wird auf jeden Fall das Thema sein. Aber was das Allerwichtigste sein wird, das ist das Allerwichtigste, ist, dass wir alle Patienten und Patientinnen oder Leute halt erklären müssen, dass sie selbstbefähigt sind, ne, und umso mehr sie mitmachen, ja, und in ihren ChatGPT-Agententool sprechen, dokumentieren und so machen, desto besser wird alles. Ne? Also quasi ein inhärenter eigener Plattformeffekt, den es halt geben kann. Und daran glaube ich auf jeden Fall, dass das dahin gehen kann, dass wir tatsächlich nicht jedes Mal zu einem Arzt gehen und von vorne gefühlt anfangen, ne? Ja. Sondern eigentlich sowas wie, kennst du so Facebook Connect oder sowas halt haben, ja, ne, wo du quasi, du gehst in eine ambulante Station oder meinetwegen in die Krankenhäuser, die es dann noch gibt, in cool so, ja, und dann hast du ein Display dort, ja, und dann machst du quasi dein Account Connect, ja, mit Gemini oder ChatGPT, ja, und dann kannst du noch andere Sachen, noch dein Whoop noch quasi mitgeben und dein Apple Health, ja, dann wird das alles miteinander connected, die Anamnese wird vorbereitet und gesprochen. Und das ist auf jeden Fall meine Vision, dass die Leute sagen, hey, Moment mal, ich mag das eigentlich schon beim Shoppen total gerne, ja, dass mir customized Angebote gegeben wird, ne, und so, das würde sie auch interessieren, oder bei Netflix finde ich auch total gut, wenn ich Recommendations bekomme. Wie cool wäre das für meine Gesundheit?
Ja, absolut. Tuan, ich glaube, ich habe noch 20.000 andere Fragen, aber wir müssen leider zum Schluss kommen. Welche drei Tipps möchtest du unseren Hörern zum Schluss noch mitgeben?
Also, ne, jetzt mal ganz ganz frech natürlich. Gerne unseren Podcast auch hören, ne, von Anne und mir, die Ärztin und der Nerd. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann lege ich wirklich, wirklich jedem ans Herz, diese Nullmessung mal zu machen. Das finde ich total wichtig. Und das Dritte tatsächlich, ne, für alle Leute, die zuhören und sich irgendwie mit dem Thema halt Gesundheit auseinandersetzen im institutionellen oder kommerziellen Konzernstil, ne, denkt über Sprache nach, wie ihr etwas framed und zeigt, ne, und auch visualisiert, auch das hier auch, ne, visuelle Sprache kann restriktiv, beängstigend oder ultramotivierend und spielerisch sein.
Super. Thorn, ich bedanke mich wirklich sehr für diesen spannenden Austausch. To be continued, wir müssen unbedingt eine zweite Folge machen.
Gerne.
Vielleicht schaffen wir es dann persönlich. Und ich danke dir für das, was du tust, weil mit deinem Ansatz oder einer neuen Perspektive bist du definitiv eine Bereicherung für die Community. Und ich freue mich schon sehr und bin sehr gespannt, was alles noch kommen wird aus deiner Richtung und vielleicht machen wir was zusammen.
Cool, ich freue mich auf jeden Fall. Ja.
Dankeschön.
Danke, dass ich da sein durfte.
Die Fakten der Folge.
Von Thorn haben wir gehört, dass Longevity nicht unbedingt mit Biohacks beginnen muss, wie man vielleicht denken könnte, sondern auch gut mit den Basics funktioniert. Also Schlaf, Bewegung, Ernährung und Stressmanagement. Und wir können uns merken, die Zukunft der Gesundheit wird immer stärker datenbasiert sein. Individuelle Biomarker werden unser wichtigstes Werkzeug. Prävention funktioniert nur, wenn sie alltagstauglich ist und zu unserem Lebensstil passt. Junge Menschen denken Gesundheit neu. Weniger Pflicht, mehr Performance und Wohlbefinden. Und genau dort muss moderne Prävention ansetzen. Random Reminder. Random Reminder, deine Muskeln erzeugen Glückshormone. Schon 60 Sekunden Bewegung, also zum Beispiel die Treppe laufen, sich dehnen, sich einmal richtig strecken. Das reicht, damit deine Muskeln Myokine ausschütten. Diese kleinen Bewegungshormone wirken entzündungshemmend, heben deine Stimmung und machen dich oft wacher als Kaffee. Aber kurz bewegen bedeutet nämlich sofort mehr Energie im Kopf. Also mein Random Reminder, deine Muskeln erzeugen Glückshormone, beweg sie. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hadi Sadeh. Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und neugierig.